Denn es kann doch, meine Damen und Herren, kein Zufall sein, dass einer der Begründer der modernen Lyrik, ein Dichter, der auf Baudelaire, der ihn ins Französische übersetzte, einen so immensen Einfluss ausübte und von dem eine maßgebliche Traditionslinie über den Dichter der Fleur du Mal, sodann über Paul Valéry und Ben bis in die Gegenwart führt, zugleich der Erfinder der Detektivgeschichte ist. Die Rede ist natürlich, Sie ahnen es bereits, von dem Amerikaner Edgar Allan Poe. Denn im traditionellen Musenkuss und dem inspirierenden Götterfunken der Zeitgenossen seine betont nüchterne Philosophy of Composition entgegenstellte. Ob als Provokation oder durch und durch ernst gemeint, sei dahingestellt. Die meisten Verfasser, insbesondere die Poeten, hebt Poe an, möchten gern so verstanden sein, als arbeiteten sie in einer Art holden Wahnsinns, einer ekstatischen Intuition. Und sie würden entschieden davor zurückschaudern, die Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen tun zu lassen. Auf die Räder und Getriebe, die Maschinerie für den Kulissenwechsel, die Trittleitern und Versenkungen, den Kopfputz, die rote Farbe und die schwarzen Flicken. Ich für meinen Teil habe weder Verständnis für den erwähnten Widerwillen, noch jemals die geringste Schwierigkeit, mir die Entwicklungsphasen einer meiner Arbeiten zu vergegenwärtigen. Ich wähle The Raven als das bekannteste Gedicht. Meine Absicht ist, deutlich zu machen, dass sich kein einziger Punkt in seiner Komposition auf Zufall oder Intuition zurückführen lässt. Dass das Werk Schritt um Schritt mit der Präzision und strengen Folgerichtigkeit eines mathematischen Problems seiner Vollendung entgegenging. Soweit Poe, der nun im folgenden Essay daran geht, die Entstehung seines Raben minutiös darzulegen. Er habe, behauptet er, zunächst die ideale Länge des zu schreibenden Gedichts bestimmt und einen Umfang von rund 100 Zeilen ermittelt. Sodann habe sich für die Tonart entschieden, die eine der Trauer sein sollte. Danach für den Gebrauch eines Refrains. Über dessen Wesen habe er nachgedacht, um sich dann auf ein einziges prägnantes und regelmäßig zu wiederholendes Wort zu konzentrieren. Poe schreibt, als der Klang des Refrains so festgelegt war, galt es, ein Wort zu wählen, das diesen Klang enthielt und zugleich möglichst nahe an jene Melancholie herankam, die ich als Stimmung des Gedichtes festgelegt hatte. Bei einer solchen Suche ist es völlig ausgeschlossen, das Wort Nevermore zu übersehen. Tatsächlich war es das Erste, das sich mir anbot. So geht es weiter und weiter. Poe wurde mit diesen Ausführungen zum Ahnherrn all derer, die den handwerklichen Aspekt des Dichtens hervorheben. Das Gemachte, wie Ben es nennt. All derer, die die Inspiration gar dem Schaffensrausch eher skeptisch gegenüberstehen. Wie auch Ben, der Schöpfer der Morgue-Gedichte. Wie bemerkenswert also, dass die Erzählung, die Edgar Allan Poe 1841 publizierte und mit der das detektivische Genie, der ermittelnde Sonderling in Gestalt des Auguste Dupin Einzug hielt in die Literatur, dass diese Erzählung ausgerechnet den Titel »The Murders in the Rue Morgue« trug oder in einer deutschen Übersetzung »Der Doppelmord in der Rue Morgue«. So verbindet der Zufall, wenn es denn ein Zufall ist, Ben und Poe nicht nur in ihren poetischen Überzeugungen, sondern sogar in den Titeln ihrer vielleicht bekanntesten Werke. Die Geschichte Poes werden Sie alle kennen. Trotzdem sei sie in wenigen Stichworten noch einmal zusammengefasst. Eine alte Dame und ihre Tochter, die gemeinsam eine Wohnung im vierten Stock in der Rue Morgue bewohnen, werden auf grausamste Weise ermordet. Als man, durch die gellenden Schreie alarmiert, in die Wohnung eindringt, sind sämtliche Türen von innen verschlossen. Auch die Fenster sind allem Anschein nach verriegelt. Die Zimmer sind in einem chaotischen Zustand, aber nichts ist entwendet worden. Und von dem Täter oder den Tätern fehlt jede Spur. Die Pariser Polizei ist ratlos. Nur dem Laiendetektiv Auguste Dupin gelingt es dank seiner scharfsinnigen Schlussfolgerungen, das Geheimnis der blutigen Morde zu klären. Sie werden sich erinnern, ein Seemann, sein entlaufener Orang-Utan und ein nur von diesen zu erkletternder Blitzableiter an der Hauswand spielen ihre Rolle bei der Lösung des Falls. Nicht nur erfand Poe mit dieser Erzählung die Detektivgeschichte, er schenkte ihr auch gleich zu Beginn einer erstaunlichen Karriere ihren beliebtesten und langlebigsten Topos. Das sogenannte Locked Room Mystery. Das Problem des verschlossenen Raumes also, eines bis zum Auffinden der Leiche scheinbar unbetretenen oder unbetretbaren Tatorts, eines Mordes, dessen Umstände ihn eigentlich unmöglich erscheinen lassen, der aber dennoch ganz offenkundig geschehen ist. Es gibt zahlreiche Variationen. Mal ist die Tatwaffe ein Dolch aus Eis, der schmilzt und dadurch verschwindet. Mal, wie in einer der berühmtesten Sherlock-Holmes-Geschichten, eine tödliche Giftschlange, die nachts als geflecktes Band durch die Belüftungsanlage geschickt und zum exotischen Mordinstrument wird. Und auch die Lösungen sind vielfältig. Vielleicht war der Mord schon geschehen, bevor das Zimmer verschlossen war, zum Beispiel durch ein zuvor verabreichtes Gift. Oder er wurde auf heimtückische Art, etwa durch jene auffällig gemusterte Schlange, von außen verübt. Wurde der Ermordete in Wahrheit gezwungen, im abgeschlossenen Raum Selbstmord zu begehen? Oder geschah die Tat doch erst, nachdem die Polizei die Tür aufgebrochen hatte, im kurzen Durcheinander, in der allgemeinen Verwirrung? Poes Doppelmord in der Rue Morgue wird eingeleitet durch eine längere Passage, die kaum einen Kriminalfall erwarten lässt. Der Ich-Erzähler, der sich als Freund Auguste Dupins zu erkennen gibt, widmet sich darin den analytischen Fähigkeiten der Hauptperson und gelangt zu einer interessanten Beschreibung des Detektives an sich. Er findet Gefallen an Denkaufgaben, lässt Poe seinen Erzähler also sagen und nimmt damit Brechts Formulierung vorweg. An Rätseln, an Hieroglyphen und bei ihrer aller Lösung legt er einen Grad von Scharfsinn an den Tag, welche dem gemeinen Begreifen außernatürlich erscheint. Seine Ergebnisse, erbracht wohl ganz im Wesen und Geiste der Methode, haben in Wahrheit durchaus den Hauch von Intuition an sich. Beträchtlich gestärkt wird die Fähigkeit des Wiederauflösens möglicherweise von mathematischen Studien. Wer jetzt zurückdenkt an Poes Philosophy of Composition, kommt nicht umhin zu bemerken, wie verblüffend ähnlich seine Beschreibung des Detektivs auf der einen und die des Dichters auf der anderen Seite sind. Bis in die Wahl der Wörter hinein lässt sich dies verfolgen, spricht Poe doch in beiden Passagen von einer fast mathematischen Genauigkeit und benutzt hier wie dort den Begriff Intuition, die bei ihm freilich kein Geschenk ist, keine Musengabe, sondern sich bei beiden, beim Detektiv wie beim Dichter, dem analytischen Denken, einer kalkulierenden Kreativität verdankt. Mit dem Unterschied natürlich, dass der Dichter etwas erschafft, während der Detektiv eine vorgefundene Situation entwirrt. Die Tatsache aber, dass es in Poes so grundlegendem poetologischen Text über das lyrische Schreiben und in der theoretisierenden Einleitung zu seiner ersten Detektivgeschichte zu derart erstaunlichen Überschneidungen kommt, rückt plötzlich auch eine andere Analogie in den Bereich des Möglichen. Lässt sich vielleicht das Gedicht selbst, wie das unerklärliche, rätselaufgebende Zimmer in der Rue Morgue, das auf die theoretische Einführung des namenlosen Erzählers folgt, als Locked Room begreifen, als ein verschlossener Raum, vom Dichter ganz gezielt und Schritt um Schritt erschaffen, immer auf den maximalen Effekt beim Leser bedacht, noch die kleinsten Wirkungen berechnend, nur um am Schluss den Schlüssel von innen stecken zu lassen und sie in Luft aufzulösen, auf mysteriöse Weise zu verschwinden. An dieser Stelle soll ein kurzer Exkurs riskiert werden, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Denn das Gedicht ist selbstverständlich kein Rätsel, das zu lösen wäre. Auch wenn es, nachdem so viel von Hieroglyphen, Denkaufgaben und Rätseln die Rede war, nahe liegt, an die alte Tradition der Rätselgedichte zu denken. Widmen wir uns also für einen Augenblick dieser Gattung, die im Barock so beliebt war. Bei Georg Philipp Harsdörfer beispielsweise oder bei Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Auch spätere Dichter, selbst die bekanntesten, vergnügten sich mit ihnen, Johann Peter Hebel etwa, selbst Goethe. Es handelt sich zumeist um Gedichte von nur wenigen Versen Länge, in denen ein Gegenstand umkreist, umschrieben, angedeutet, eben verrätselt wird, ohne dass er genannt würde. Dies geschieht, wenn überhaupt, erst am Gedichtende, kleingedruckt, in Klammern gesetzt oder auf dem Kopf stehend, sodass, wenn ich selbst auf die Lösung kommt, das Buch wenden muss, Gottfried August Bürger, um endlich ein Beispiel zu geben, verfasste den folgenden Vierzeiler. Verfertigt ist's vor langer Zeit, doch mehrenteils gemacht erst heut. Sehr schätzbar ist es seinem Herrn und dennoch hütet's niemand gern. Gemeint ist, man ahnt es, das Bett. Auch Bürgers Widersacher Friedrich Schiller verfasste Parabeln und Rätsel, so die Überschrift, unter der die Gedichte in den gesammelten Werken zusammengefasst sind, wobei Schiller die richtige Antwort zumeist selbst in Versform hinzufügte. So finden wir bei Schiller Rätsel auf den Pflug, auf den Regenbogen, auf den Blitz oder, wie in dem folgenden kurzen Auszug, auf den Schatten der Sonnenuhr. Ich drehe mich auf einer Scheibe, ich wandle ohne Rast und Ruh, klein ist das Feld, das ich umschreibe, du deckst es mit zwei Händen zu. Edgar Allan Poe schließlich, von dem heute schon so oft die Rede war, verfasste für den Baltimore Visitor ein Gedicht mit dem Titel Enigma, in welchem der Leser jener Zeitung 11 Autoren von Homer bis Shakespeare zu erraten hatte. Es ist, überflüssig zu erwähnen, nicht unbedingt Poes stärkstes Gedicht, was der Grund dafür sein mag, dass er es nur mit einem P und nicht mit seinem vollen Namen unterzeichnete. Obwohl das Rätselgedicht nur ein unbedeutender Zweig der Poesie ist, was selbst der leidenschaftlichste Vertreter von Verfasser von Rätselgedichten zugeben wird, kann es doch erhellend sein, wenn man nachdenkt über das Gedicht und über die Erwartungen, die nach wie vor ans Gedicht gestellt werden. Macht doch das Rätselgedicht genau das, was ein Gedicht niemals tun sollte. Es erübrigt sich, sobald die richtige Antwort gefunden ist. Es lässt sich lösen, ohne dass auch nur ein Rückstand bliebe. Es ist die unglückliche Bestätigung der Prämisse, ein Gedicht lasse sich auf eine bündige Aussage reduzieren, wenn man nur einmal den Schlüssel umgedreht, die Dinge geordnet, eins und eins zusammengezählt, die harte Nuss geknackt hat. Die Frage, die wir alle von wohlmeinenden Lehrern gehört haben und die doch bekanntlich am Wesen des Gedichts vorbeigeht, die Frage nämlich, was der Dichter uns damit sagen wolle, findet ihre endgültige und überaus ernüchternde Antwort im Rätselgedicht. Der Dichter sagt uns nichts anderes als Bett, er sagt uns Sonnenuhr und er sagt uns Regenbogen. Vor einiger Zeit erhielt ich den Brief eines sympathischen und ganz offensichtlich leidenschaftlichen Lehrers, der seinen Schülern die Poesie näher bringen wollte und zu diesem Zweck auf eine originelle Unterrichtsidee verfallen war. Er hat ein kurzes Gedicht von mir ausgewählt, wofür ich ihm dankbar bin, und seiner Klasse vorgelegt, allerdings ohne den Titel des Gedichtes zu nennen. Vielleicht lese ich Ihnen das kurze Stück samt Titel der Einfachkeit halber einmal vor. Das Gedicht, das nebenbei, spielt mit der bekanntesten japanischen Gedichtform, dem Haiku, in dem 17 Silben auf drei Zeilen angeordnet sind, also 5, 7 und 5 Silben. Das hier handelt sich, ist eine Art Doppel-Haiku mit dem Titel Teebeutel. Teebeutel. 1. Nur in Sackleinen gehüllt. Kleiner Eremit in seiner Höhle. 2. Nichts als ein Faden führt nach oben. Wir geben ihm 5 Minuten. Die Schüler sollten nun erraten, um was für ein Gegenstand es sich handeln könnte, was auf diesen 6 Zeilen beschrieben wird. Und so bewundernswert ich den Einfall und das Engagement des Lehrers fand, so sinnvoll diese Idee in pädagogischer Hinsicht auch gewesen sein mag, beschlich mich doch leise Zweifel, je länger ich über diese Unterrichtsstunde nachdachte. Denn während ich vom Gegenstand, vom Konkreten ausgegangen war, um zu anderen Fragen zu gelangen, zu anderen Bildern, um, kurz gesagt, die Dinge zu weiten, führte die schulische Übung alles wieder auf nichts als den Gegenstand zurück, um in ihm eine gültige Antwort zu finden. Mit anderen Worten, aus meinem Doppel-Haiku war, wenn auch mit den hehrsten Zielen, ein Rätselgedicht geworden. Eines jener Versgebilde mit dem geringsten Mysterium, weil in ihm tatsächlich nur das X in der Gleichung gefunden werden muss, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht sagt uns nichts weniger über das Rätsel des Gedichts als das Rätselgedicht. Kehren wir zurück zum Locked Room. Lassen wir uns noch etwas länger ein auf die Analogie, die Poe uns zu bieten scheint. Denn die Vorstellung des Gedichtes als Raum, als Zimmer, aus dem der Autor, sagen wir ruhig der Täter, soeben auf unerklärliche Weise verschwunden ist, ohne Fußspuren und Fingerabdrücke zu hinterlassen, hat zweifellos ihren Reiz. Folgendermaßen also beschreibt Poe im Doppelmord in der Rue Morgue das Eindringen in den Raum. Als man zu einem großen Hinterzimmer im vierten Stock kam, dessen Türe, das sich verschlossen fand und der Schlüssel innen steckte, mit Gewalt geöffnet wurde, bot sich ein Anblick, bei welchem alle Anwesenden nicht weniger Entsetzen, denn Erstaunen überfiel. Ähnliches, meine ich, widerfährt auch dem Leser, der den Raum eines Gedichts betritt. Zwar findet er nur selten, wie bei Brecht oder Ben, eine Leiche vor, aber er gerät doch in einen Zustand, der jenseits des Gewohnten liegt. Was er sieht, mag in groben Umrissen wiedererkennbar sein, sich auf verwirrende Weise mit seinen Kenntnissen, seinen bisherigen Erfahrungen decken. Und doch sind die Zusammenhänge und Maßstäbe verschoben, wird der Leser gezwungen, die Dinge neu wahrzunehmen. Etwas Unerwartetes ist geschehen. Die Normalität ist zwar nicht vollkommen aufgehoben, sie ist aber um ein winziges, um ein entscheidendes verrückt worden, eben staunenswert geworden. Nicht ohne Grund taucht das Wort Staunen sowohl in Poes Detektivgeschichte als auch in ungezählten poetologischen Auseinandersetzungen auf, in denen Lyriker unterschiedlichster Provenienz das Gedicht und seinen besonderen Raum zu definieren versucht haben. Nicht nur bezeichnet Ossip Mandelstam die Fähigkeit zu staunen als die Haupttugend des Dichters. Die Kunst des Dichters besteht ja gerade darin, dieses Erstaunliche auch dem Leser zu vermitteln, die Fähigkeit zu staunen auch in ihm wachzurufen. Charles Baudelaire, der, ich erwähnte es schon, Edgar Allan Poe ins Französische übersetzte und ihn überhaupt erst in Europa bekannt machte, bemerkt in seinem Fusée, was nicht unmerklich entstellt ist, wird kühl und empfindungslos. Hieraus ergibt sich, dass das Unregelmäßige, das heißt das Unerwartete, die Überraschung, das Erstaunen ein wesentliches und charakteristisches Merkmal des Schönen darstellen. Und John Keats, der viel zu jung an Tuberkulose gestorbene englische Romantiker, Verfasser der grandiosen Oden an die Nachtigall und an eine griechische Vase, fordert in einem Brief an John Hamilton Reynolds, dass die Dichtung durch ihren Gegenstand frappieren und in höchstes Erstaunen versetzen solle. Er schließt mit dem herrlichen Ausruf: Wie schön sind die Blumen, die im Verborgenen blühen. Dass gerade im Zusammenhang mit Gedichten oft zu dem Wörtchen hermetisch gegriffen wird, ist also kein Zufall. Wobei man mit hermetisch für gewöhnlich dunkel und unverständlich meint. Ursprünglich bedeutet das Wort hermetisch natürlich so viel wie fest verschlossen und geht auf den griechischen Gott Hermes zurück, dem es gelang, eine Glasröhre mittels seines magischen Siegels luftdicht zu verschließen. Auch hier begegnen wir also ein weiteres Mal dem verschlossenen Raum. Tatsächlich aber hört man den Satz »Das verstehe ich nicht« auch im Zusammenhang mit Gedichten, die alles andere als hermetisch sind, die man im Gegenteil für vergleichsweise zugänglich halten sollte. Und man hört ihn, das ist jedenfalls meine Erfahrung, oftmals auch von solchen Menschen, die gebildet, belesen, ja literarisch überdurchschnittlich beschlagen sind. Nehmen wir als Beispiel eines der berühmtesten Gedichte der modernen Lyrik, nehmen wir die 8 Zeilen, die William Carlos Williams seinem Gedichtband Spring and All von 1923 zunächst nur unter einer römischen Nummer einfügte und es heute unter dem Titel The Red Wheelbarrow, die rote Schubkarre, in keiner Anthologie amerikanischer Poesie fehlt. Ich zitiere Ihnen das Gedicht, seine Kürze erlaubt das, zunächst im Original und dann in einer Übersetzung, die von Walter Fritzsche stammt. So much depends upon a red wheelbarrow, glazed with rain water, beside the white chickens. So viel hängt ab von einer roten Schubkarre, glänzend von Regenwasser bei den weißen Hühnern. Dieses sparsame Gedicht, könnte man sagen, kommt dem gewöhnlichen, der vertrauten Lebenswelt so nah, wie ein Gedicht ihr nur kommen kann, ohne aufzuhören, ein Gedicht zu sein. Das ist durchaus programmatisch, ging es Williams doch darum, in Abgrenzung zu Dichtern wie etwa T.S. Eliot oder Ezra Pound, eine typisch amerikanische Dichtung zu entwickeln. Die Wirklichkeit des modernen Amerika in eine moderne, dieser Wirklichkeit angemessene Lyrik Eingang finden zu lassen. Williams wägt jedes Wort ab. Jede Silbe wird sparsam gesetzt. Auch er fabriziert seine Effekte und Akzente also sehr bewusst. Ja, er trennt sogar die Substantive wheelbarrow und rain, water, um das Gemälde sich nach und nach entwickeln zu lassen. Fast tröpfeln die Silben selbst wie das Regenwasser herab. Besonders augenfällig wird das genaue Abwägen bei der Farbgebung. Zunächst das pralle Rot des Karrens, das durch die Regenglasur noch eine andere, feinere Qualität bekommt. Schließlich das Weiß der, und hier trennt Williams noch einmal die Zeilen, der Hühner. Erstaunlich sinnlich ist dieses Gedicht, wie viele der Gedichte des Arztes William Carlos Williams aus Rutherford, New Jersey. Man denke nur an sein vielleicht ebenso berühmtes Gedicht »This is just to say« und dessen eisgekühlte, köstliche Pflaumen. Eine simple Alltagsbeobachtung, also eine Momentaufnahme, wäre da nicht die einleitende Zeile »So much depends«, »So viel hängt ab«, von der roten Schubkarre nämlich. Doch warum? Weil ein Arbeiter seine Familie mit ihr ernähren muss, also auf sie angewiesen ist? Das wäre eine sehr praktische, aber mögliche Lesart. Eine andere wäre, weil das Glück der wunschlosen Betrachtung von ihm, dem Karren, und sei es nur für die Dauer einer Minute, garantiert wird. Auch das Gedicht selbst beruht auf dem Red Wheelbarrow, dieses eine Gedicht im Besonderen, weil es von ihm ausgeht und ihn in den Mittelpunkt rückt, alle anderen Gedichte aber ebenso. Wenn man den roten Karren als Synonym für all die sinnlichen, für all die präzise beobachtenden Details versteht, für jene vermeintlich unwichtigen Petitessen, ohne die doch die sogenannten großen, die ewigen Fragen keinen Halt im Gedicht fänden, weil sie rein abstrakt und damit unverständlich blieben. Man kann sagen, unser aller Nachdenken über den roten Karren beruht auf diesem Karren, auf dem konkreten weltlichen Objekt also. No ideas but in things, wie Williams verfügte. Nicht zuletzt aber verdeutlicht selbst dieses vermeintlich schlichte Gedicht mit seinen verblüffenden Unwägbarkeiten, mit all den Fragen, die es aufzuwerfen vermag, wovon doch so viel mehr abhängt. Vom Leser. Was also ist dies für ein Raum, der das Gedicht ist?